Lora.
Ja, herzlich willkommen zum Infolora vom Freitag, den 27. Oktober. Es ist 18 Uhr. In der heutigen Sendung kommen wir zum zweiten Teil vom Interview mit zwei AnarchistInnen aus Manila und wir stellen das Buch Anarcho-Feminist in the Philippines vor. Im ersten Teil wurde über den War on Drugs und ihr selbstorganisiertes Hilfsprojekt in einem vom Taifun zerstörten Gebiet berichtet. Im zweiten Teil geht es unter anderem über die Position der Frauen, über das herrschende Abtreibungsverbot, der Einfluss der Kirche und wir kommen am Schluss nochmals auf das sehr präsente Thema War on Drugs oder Krieg gegen die Armen, wie es auch viele nennen, zu sprechen. Zudem hat uns eine Person vom Infoladen in Manila noch eine Mail zur jetzigen Situation geschrieben, wo wir auch noch vorlesen werden. Jetzt aber zuerst zu den Kurznews. Freitagsinfolora, Kurznews.
Kleine und große Aufstände. Dort, wo es brennt, rennt und kitzelt.
Jeden Freitag
auf 97,5 MHz. Ja, die erste Kurznews ist eigentlich ein Aufruf, und zwar keinen Fußbreit den MenschenjägerInnen. Wir haben das auf barrikade.info gefunden. Und es geht um die Aktionstage vom 9. bis 13. November gegen das Migrationsgipfeltreffen der InnenministerInnen. Am 12. und 13. November organisiert die Schweiz das dritte Treffen der sogenannten Kontaktgruppe Zentrales Mittelmeer in Bern. An diesem Gipfeltreffen werden neben Simonetta Sommaruga voraussichtlich die InnenministerInnen von Algerien, Frankreich, Libyen, Mali, Malta und so weiter teilnehmen. Unter dem Vorwand, Menschenleben zu retten, wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert, wie MigrantInnen auf ihrem Weg von Herkunfts- und Transitstaaten im zentralen Mittelmeerraum kriminalisiert und bekämpft werden können. Um dieses Ziel zu erreichen, werden folgende Maßnahmen angestrebt: Verstärkungen der Grenzschutztruppen, Förderung von Rückschaffungsdeals, Finanzierung von europäischen militärischen Einsatzgruppen und Hotspots. Das sind riesige Internierungslager für Geflüchtete und die Bekämpfung von nicht kontrollierten Meeres- und Wüstendurchquerungen. Bedrohungsszenario heraufbeschwören. Die Mitglieder der Kontaktgruppe Zentrales Mittelmeer stellen die MigrantInnen als eine Bedrohung für alle Herkunfts-, Transit- und Zielländer dar und konstruieren ein künstliches Wir-Gefühl, anhand dessen sie diese gemeinsamen Maßnahmen legitimieren. In ihren gemeinsamen Erklärungen des ersten Treffens verschweigen sie die von Europa und der Schweiz mitverantworteten Fluchtursachen sowie die lebensbedrohenden und menschenverachtenden Bedingungen, in denen Geflüchtete in Europa und auf den Fluchtrouten leben müssen. Betroffene werden nicht um ihre Meinung gefragt. Es gibt kein ruhiges Hinterland. Die Schweiz als Gastgeberin des dritten Treffens will die Verhandlungen und somit die Umsetzung dieser Kriegsstrategie gegen Geflüchtete im Mittelmeerraum bis hin zur Sahelzone vorantreiben. Die Schweizer Behörden bemühen sich, das Treffen still und heimlich durchzuführen. Davon lassen wir uns jedoch nicht abhalten. Lasst uns die Akteurinnen und ihre Politik benennen, sie bekämpfen und stören. Egal zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort und auf welche Art und Weise, lasst uns alle unsere Wut, Kritik und unseren Protest auf die Straße tragen. Deshalb sind vom 9. bis 13. November die Aktionstage gegen das Migrationsgipfeltreffen in der Schweiz. Informiere dich und andere laufend über deine eigene oder andere Aktionen auf barrikade.info oder auf Facebook.
Genau, dann kommen wir zur nächsten News, auch auf barrikade.info gefunden. ETH und Campus Irchel verschönert. Heute Nacht haben wir die ETH sowie den Campus Irchel verschönert. Mit dieser Aktion protestieren wir gegen jegliche Tierversuche, insbesondere der geplanten Affenversuche von Dr. Mante. Jährlich sterben weltweit Hunderte 100 Millionen fühlende Lebewesen für eine veraltete und nutzlose, nicht auf den Mensch übertragbare Forschungsmethode. Tiere werden ihren Familien entrissen und in Käfige gesteckt. Sie werden vergiftet, verbrannt, ertränkt. Man lässt sie hungern und dursten, man stopft sie mit Futter voll und zwingt sie dann zu erbrechen. Ihre Augen, Ohren, Gehirne und andere Organe werden zerstört, sie werden verstrahlt, mit Elektroschocks gequält und in den Weltraum geschossen. All das für die sogenannte Forschung und trotzdem bleibt die seit Jahren versprochenen Fortschritte aus. Obwohl uns die Tierversuchsforschung seit Jahrzehnten regelmäßig verspricht, dass dank Affenversuchen Krankheiten wie Schizophrenie, Alzheimer oder Parkinson bald geheilt werden können und in all diesen Jahren unzählige Experimente an Tausenden von Affen durchgeführt wurden, sind heute weder Schizophrenie oder Alzheimer oder Parkinson heilbar. Nun will aber Dr. Mante und sein Team in Zürich neue Versuche an Affen starten und erhofft sich dabei einmal mehr Fortschritte im Bereich der neurologischen und psychischen Krankheiten. Wir verurteilen Dr. Mante, sein Team sowie jegliche ProfiteurInnen, welche dieses Elend Tierleiden verursacht, aufs Schärfste. Sie sind allesamt Monster, Folterer, Tierquäler und Mörder. Wir fordern den sofortigen Stopp aller Tierversuche sowie das Ende jeglicher Profit auf Kosten der Tiere. Organisiert euch, bildet Banden und lasst uns gemeinsam für eine bessere Welt kämpfen. Für die Befreiung von Mensch und Tier, bis alle Käfige leer sind. ALF.
Ja, wir kommen noch zur letzten Kurznews und da geht es um den G20 und zwar um eine Wohnungsdurchsuchung im Freiburger Hausprojekt. Mit dem Vorwand der Billigung von Straftaten gab es in den frühen Morgenstunden des 25. Oktober eine Razzia in einem Freiburger Mietshäuser-Syndikatsprojekt. Dabei wurden Kleidungsstücke beschlagnahmt. Infolge einer Rangelei beim Betreten der Wohnung wurde der Beschuldigte und eine weitere bis dahin unbeteiligte Person gewaltsam überwältigt und in Handschellen in die Wohnung bugsiert. Dort zeigte der Staatsschutz dann den Durchsuchungsbeschluss des Freiburger Amtsgerichtes vor, in dem die angebliche Billigung von Straftaten als Durchsuchungsgrund angegeben war. Diese soll im Zusammenhang mit Medienarbeit zu den G20-Protesten in Hamburg stehen. Zahlreiche Nachbarinnen und Bewohnerinnen des Hausprojektes, die der Szene beiwohnen wollten, wurden des Platzes verwiesen und teilweise durch die Besatzung dreier zusätzlich hinzugezogener Einsatzfahrzeuge gewaltsam zurückgedrängt. Als sogenannte neutrale Zeugin wohnte die sehr schweigsame Lea-Person der Razzia bei, angeblich als Mitglied der Stadtverwaltung. Als die beschuldigte Person sich mit den Worten «Ich möchte den Durchsuchungsbeschluss sehen» mit erhobenen Händen in den Weg stellte, wurden die zwei Beamten handgreiflich und rangen die beiden anwesenden Linken zu Boden. Diese wurden in Handschellen erst mit in die Wohnung und nach einer Stunde, dem Ende der Durchsuchung, zur erkennungsdienstlichen Behandlung aufs Revier Süd genommen. Seit 11.30 Uhr sind beide wieder auf freiem Fuß und es wurde aber mündlich Anzeige wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch gegen die Beamtinnen gestellt.
Ja, Razzien werden immer wieder als Einschüchterungsversuche und als Machtdemonstration von Seiten des Staates durchgeführt, wie dies auch kürzlich in Porto Alegre in Brasilien geschah. Dort wurde am 25. Oktober anarchistische Häuser und soziale Räume geratzt und diverses Material beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt dort gegen Brandanschläge auf Polizeiautos, Parteizentralen, Polizeiwachen, Banken und Autohäuser. Die Vorwürfe gegen die GefährtInnen sind versuchter Mord, kriminelle Organisation und Bandenbildung. Das ganze Schreiben findet ihr auf contrainfo.spiv.net oder auf barrikade.info und das Schreiben endet mit «Unser Kampf wird nicht gebeugt, gebändigt oder aufgehalten. Wir sind überall». Wie auch kürzlich berichtet wurden, gab es auch in der Schweiz Hausdurchsuchungen, nämlich in Bezug auf den Widerstand gegen die geplante Erweiterung des Besslergutknastes im Kanton Zürich, gegen den Besslergutknast in Basel und die Hausdurchsuchungen gab es im Kanton Zürich und Basel. Der Widerstand geht weiter und wie wir gelesen haben, wurde diese Woche erneut ein Lieferwagen von Implenia abgefackelt. Implenia, die unter anderem mit dem Bau von repressiven Strukturen wie das Bastelgut in Basel und dem POZ in Zürich Geld verdient und mitverantwortlich ist für das Einsperren von Menschen. Dies lässt der Staat und seine HandlangerInnen natürlich nicht unbeantwortet und sie suchen nach Beweisen und Zusammenhängen. Deshalb ist es wichtig, sich auf mögliche Hausdurchsuchungen, Festnahmen und andere Repressalien vorzubereiten. Computer zu verschlüsseln, zu Hause aufräumen, sich auf einen möglichen Knastaufenthalt vorzubereiten und mit GefährtInnen darüber sprechen. Passt aufeinander auf und seid ungehorsam gegen alle Knäste, Grenzen und Nationen für die Freiheit und das Leben ohne Machtverhältnisse. Ja, weitere Infos auch noch kurz zum G20. Am 7. November geht der Prozess gegen Fabio, der seit dem G20 in Haft sitzt, weiter und wir rufen zu Solidarität auf mit allen Gefangenen und mehr Infos zu Gefangenen bezüglich dem G20 findet ihr auf unitedwestand.blackblocks.org. Das wär's von den Kurznews und jetzt hören wir einen Song von Chicken Skull, einer französischen Punkband. Das wäre das Lied History, Notre Historie von Chicken Skull. Ja, wir kommen zu unserem Hauptteil und wie wir schon am Anfang gesagt haben, haben wir noch eine E-Mail bekommen von der Person, welche wir ein Interview gemacht haben in Manila. Wir waren in Manila und haben dort zwei Personen, einen Anarchist und eine Anarchistin, ein Interview gemacht über die aktuelle Situation und den ersten Teil haben wir letzte Woche gebracht und jetzt kommt der zweite Teil, aber vorher werde ich noch kurz etwas vorlesen, was sie uns geschrieben haben, denn ich habe letzte Woche noch per Mail mit einer dieser Personen geschrieben und auch gesagt, was wir in die Gruppe Gabriela in der Sendung gebracht haben. Die Gruppe Gabriela ist eine Frauenorganisation in den Philippinen, welche vor einem Monat in Zürich eine Veranstaltung zu der aktuellen Situation in den Philippinen machten. Wir haben ja diese Veranstaltung aufgezeichnet und in der ersten Sendung dieses Monates im Infolora am Freitag gebracht. Und zudem habe ich auch gefragt, wie die Situation, die aktuelle Situation ist. Und nun lesen wir die Antwort und das Update zu der aktuellen Situation vor.
Hallo zusammen, ich freue mich, von euch zu hören. Ja, ich kenne die Gruppe Gabriela. Sie sind ein Teil einer größeren Organisation des links-autoritären Flügels, also der marxistischen und maoistischen Fraktion. Es ist gut zu hören, dass sie etwas unternehmen, aber ich bin überhaupt nicht Fan von ihnen. Vor allem, als sie noch mit Duterte zusammenarbeiteten. Als Duterte zum Präsidenten gewählt wurde und seinen War on Drugs startete, machte ihre Organisation eine Allianz mit diesem faschistischen Präsidenten. Anfangs verurteilten sie die Strategie des War on Drugs nicht, aber jetzt machen sie Lärm gegen Duterte, weil er seine Versprechen, dass sie eine Position im Regierungsamt bekommen, nicht einhielt. Letzten September partizipierten wir an einer Massendemonstration in Erinnerung an die Gräueltaten, welche durch den Martial Law Ausnahmezustand geschahen. Mit Martial Law ist das Kontrollieren eines Gebietes durch die philippinische Armee gemeint. Dies wurde von der Staatsmacht ausgerufen, um Unruhen und Aufstände niederzuschlagen, ähnlich wie das Verhängen eines Ausnahmezustandes, wo Teile des Gesetzes außer Kraft treten und das Militär im Inneren agiert. In den Philippinen gab es dies mehrere Male. Die Massendemonstration erinnerte an den entsetzlichen und tragischen Moment, als Präsident Marcos 1970 das Martial Law, also den Ausnahmezustand, erklärte. Dazumals gab es Proteste und Kämpfe von den Studenten, welche sich unter anderem den kommunistischen Gruppen anschlossen. Menschen, die die Autorität kritisierten, wurden unterdrückt, geschlagen, verschleppt, verhaftet oder gefoltert und umgebracht. Weiter schreiben sie auf der Webseite vom Infoladen, dass Dutertes Regierung diesem Weg eines totalitären und faschistischen Staates folgt, indem sie die Verfassung und die Menschenrechte verachtet. Zudem erklärte die Regierung den Ausnahmezustand in Mindanao, das ist ein Teil der Philippinen, der vor allem von Muslimen bewohnt ist. Mehr dazu findet ihr auch in unserer ersten Sendung des Monats auf dem Blog infolora.fr.noblogs.org. Aber auch mit dem erklärten Krieg gegen Drogen wurde das Töten von tausenden armen Menschen legitimiert. Zudem wird die Bevölkerung getäuscht durch Falschinformationen, wie dass die Regierung die Drogenkriminalität stoppt. Doch die realen Probleme der Menschen werden nicht angegangen, wie die soziale Ungleichheit, Armut, keine Arbeitsmöglichkeiten, keine Sozialleistungen und Zwangsumsiedlungen. Um unsere Wut gegen diese Gräueltaten auszudrücken, organisierten sie in einem Park ein Food Not Bombs Stand, wo es Essen für alle gab. Es gab einen Gratisladen, eine Bibliothek, eine Jam-Session und vieles mehr. Über 40 Personen organisierten mit und involvierten auch Obdachlose. Obdachlosigkeit ist ein weiteres großes Problem in den Philippinen, wo bis jetzt keine Regierung jemals eine Lösung fand.
Ja, weiter schrieben sie in ihrem Mail, dass sie weitermachen mit ihrer Kampagne gegen das Massentöten, welche jetzt schon um die 14.000 Menschen das Leben kostete. Sie publizieren ein zweites Heft, um das Bewusstsein zu fördern und ihre Kritik gegen War on Drugs auszudrücken. Zudem arbeiten sie an einem Dokumentarfilm, was aber noch Zeit braucht. Sie werden die dritte öffentliche Veranstaltung gegen das Morden organisieren und wollen Menschen einladen, welche sich gegen dieses Morden organisieren und ihre Gemeinschaften gegen die staatlichen Auftragsmörder verteidigen. Sie werden uns am Laufenden halten und der Widerstand ist fruchtbar. So endet das Mail von Ihnen. Wir hören jetzt noch ein Song von Joy Ailaya. Das Lied heißt Padayon, was auf Deutsch Fortsetzung weitermachen heißt, und dann kommen wir zum zweiten Teil vom Interview. Musik.
pasong tubig galing sa poso. Inutang na kanin at malamig na ginamus. Kaunting asin sa plastic na platito. Busog na ba'y?
Busog na lang.
Pwede nang magtrabaho. Sa aking balikat ay papasanin 300 kilo ng asukal, 500 sako ng denorado, 1,000 kaha ng delata, 10 tonelada ng arena. Bagong bahay mo, pare, ha? Kalawanging bubong, pader na may butas. Posteng pilay at sahig na paduyan-duyan. Tong aking palasyo'y pagkatibay-tibay. Pero pwede na, pre. Tuloy ang hanap buhay. Ngayong araw ay tatapusin ko. Isang subdivision, 50 hektarya. 3 dosen ang mansyon na magara. Higanteng gusaling likha sa semento. Kilo-kilometro ng kalsada. Inom tayo, eh. Nasa banda, tigal, tigal.
Ihr hört das Infolora am Freitag und wir kommen zum zweiten Teil des Interviews. Den ersten Teil und weitere vergangene Sendungen findet ihr auf unserem Blog infolora.fr.noblogs.org. Ja, sprechen wir ein bisschen über die Position der Frauen in den Philippinen. Ihr habt uns dieses Buch gegeben, woraus wir einige Texte übersetzen werden, aber es wäre vielleicht interessant zu hören, was ihr denkt, was die Position der Frauen in den Philippinen ist.
Like I said, only few Filipinas, like the ones in the book who write, it's like only few of them, like who really said they are feminist.
Wie ich sagte, nur wenige Frauen, wie die eine, die dieses Buch schrieb, sagen, dass sie Feministinnen sind. Ich würde sagen, dass Frauen hier üblicherweise eher auf die Karriere fokussiert sind, als sich für Politik interessieren. Darum ist es für uns auch schwieriger, uns zu vernetzen, zu verbinden, weil sie auch mehr persönliche Probleme haben. Aber mit einigen meiner Freundinnen reden wir eigentlich nicht so sehr über politische Themen. Aber wir helfen uns mehr bei persönlichen, emotionalen Belangen. Zum Beispiel hatte ich eine Freundin, die eine Abtreibung oder Fehlgeburt hatte. Das war problematisch und diese Freundin wollte dies nicht irgendeiner Person erzählen. Und sie suchte nach Menschen, denen sie vertrauen konnte. Also hatten wir unser eigenes Ding, um die Situation zu handeln und Probleme zu lösen. Es geht mehr um ein persönliches Ding als darum, uns auch gegenüber anderen Frauen auszudrücken. Hier müssen wir die Person zuerst kennen. Wenn ich ein Problem habe, fühle ich mich nicht wohl damit, mich an andere Frauen zu wenden. Die meisten Frauen hier zeigen nicht wirklich, was ihre Probleme sind. Es ist noch immer ein Prozess. Vielleicht gibt es Frauen hier, die wirklich ihre Gefühle ausdrücken. Wenn sie zum Beispiel Probleme mit ihren Ehemännern haben, drücken sie dies eher aus. Aber für mich liegt der Fokus noch immer eher darauf, das Problem für mich selber zu lösen. Und wenn ich wirklich Hilfe brauche, wende ich mich einfach an meine Freunde. Aber in Gemeinschaften, wenn wir einen Workshop machen, das ist wirklich der Moment, wo wir auch darüber sprechen, was in der Gesellschaft passiert. Aber nicht wirklich so, dass wir dann etwas machen, eher so unterstützend.
You said something that you do workshops.
Du hast gesagt, du machst auch Workshops. Was sind das für Workshops?
Eco pads, menstrual pads, because usually the ones you get here in the Philippines are sanitary pads. So,
ich mache Öko-Binden, also Menstruationsbinden. Ich stelle diese meinen Freundinnen vor und wir machen ernsthafte Workshops in der Gemeinde. Ich zeige, wie DIY-Menstruationsbinden hergestellt werden können. Und so können Frauen, die zum Beispiel keinen Job haben, damit auch eine alternative Ökonomie betreiben. Auch Hausfrauen können das machen. Das ist auch mein Hauptding, weil die meisten, die das letzte Mal da waren beim Workshop, hatten keine Ressourcen oder keine Arbeit. Ich schlug ihnen vor, so etwas zu lernen und damit ihr eigenes Business zu machen, wenn sie kein Geld haben. Selber Dinge zu Hause herzustellen, die Binden zu machen und mit anderen zu teilen. Die Reaktionen sind immer, wie geht dies? Ist es bequem? Sind sie dicht? Und solche Fragen. Für mich ist etwas wie diese Initiative auch etwas, was der Umwelt hilft. Das ist eine der Hauptsachen, denke ich. Es geht auch darum, Fähigkeiten und Wissen auszutauschen. Das gefällt mir am besten daran. Ich lerne von dir und du lernst von mir. So verbindet Mensch sich auch miteinander und lernt sich kennen. Nicht nur über Worte, sondern auch über gemeinsame Erfahrungen. Ich verkaufe auch selbstgemachte Taschen. Ich habe eine Nähmaschine von einer Freundin, weil ich etwas selber machen wollte, damit ich es nicht kaufen muss. Es ist wirklich cool, deine eigenen Sachen herzustellen und mit anderen zu teilen.
And how is the reaction of,
und wie ist die Reaktion der Frauen, wenn du irgendwo hingehst und deinen Workshop machst? Sind sie interessiert oder sind sie eher ängstlich?
Einige sind sehr interessiert, vor allem in den Provinzen. Das letzte Mal, als wir einen Workshop machten, waren da auch all die Männer. Deshalb waren viele Frauen sehr schüchtern. Sie wollten lernen, wie man die Binden herstellt, aber sie waren sehr schüchtern wegen ihnen. Darum bringe ich es meistens den Müttern bei, weil sie sehr beschämt sind, wenn auch die Väter dabei sind, die dann schockiert reagieren im Sinne von oh, das ist also was benutzt werden müsste, weil ich sehe oft im Badezimmer, dass das große Ding mit all dem Blut, also es gibt verschiedene Reaktionen, aber mehrheitlich positive.
And you said something about a friend of you.
Du hast etwas erzählt von einer Freundin, die eine Abtreibung hatte. Wie sind die Rechte der Frauen zu diesem Thema hier? Sind Abtreibungen legal in den Philippinen?
If you want to buy some medicine, it's really underground.
Nein, es ist illegal. Wenn du Medikamente kaufen willst, musst du dies wirklich im Untergrund machen. Und du musst sehr vorsichtig sein, weil du deswegen verhaftet werden kannst. Es gibt auch Abtreibungskliniken, aber es ist trotzdem illegal. Es ist also sehr risikoreich. Es existiert auch die traditionelle Abtreibung, besonders in den Provinzen. Aber die ist auch illegal.
Was bedeutet traditionelle Abtreibung?
Üblicherweise wird forciert, sodass das ist sehr risikoreich, auch für die Frauen.
Gibt es eine Bewegung, die für das Recht auf Abtreibung kämpft?
Es gibt eine Bewegung, aber nicht zum Thema Abtreibung. Es gibt das RH-Gesetz, das Reproduction Health Gesetz. Aber die katholische Kirche stellt sich dagegen. Seit 5 Jahren ist das Gesetz im Kongress. Sie wollen das Gesetz nicht verabschieden, weil sie befürchten, dass nach dem RH-Gesetz als nächstes die Abtreibung legalisiert wird. Die Kirche ist wirklich die Hauptgegnerin. Viele Frauenorganisationen in den Philippinen sind Teil von dieser Kampagne, das Gesetz vorwärts zu bringen, um die Rechte der Frauen an ihren Körpern zu schützen, damit die Frauen über ihre Körper bestimmen können. Es gibt aber noch immer eine starke Opposition gegen dieses Gesetz.
Tampoco.
The church and the religion is a big player in.
Heißt das, die Kirche und Religion einen großen Einfluss haben in den Philippinen? Und gibt es andere Dinge, die von der Kirche unterdrückt wurden? Auf der einen Seite ist es die Selbstbestimmung der Frauen über ihren Körper, aber für mich ist die Kirche sehr konservativ und versucht, alle Bewegungen zu blockieren. Wie ist das hier auf den Philippinen?
On this RH bill, the church are very active against it, but other issues, and they are not really. Sometimes they.
Die Kirche ist sehr aktiv im Kampf gegen dieses Gesetz. Bei anderen Themen sind sie aber nicht so aktiv. Manchmal beteiligen sie sich an Finanzierungen, Mining Activities. Es gab eine Geschichte, wo die Kirche Geld an Mining Activities gespendet hat. Das ist ein kontroverses Thema mit der Kirche im Moment. Ich weiß nicht genau, was jetzt passiert. Außerdem ist die Kirche immer noch ein Player im politischen Spektrum. Wenn die Regierung versucht, etwas zu tun, wie die Duterte-Administration im Moment, er ist gegen die Kirche, und sie stellen sich gegeneinander in Bezug auf die Ermordungen. Also ist die Kirche im Moment nicht damit einverstanden, was die Regierung tut.
Ein großes Thema ist sicherlich auch die Todesstrafe.
Ja, die Kirche arbeitet auch gegen die Todesstrafe. Das ist ein aktuelles Thema im Moment auf den Philippinen. Der Kongress möchte die Todesstrafe wieder einführen, welche 2006 oder 2003 gestoppt wurde. Aber jetzt wollen sie die Todesstrafe wieder einführen und im Kongress haben schon die meisten dafür gestimmt. Sie wollen es beschleunigen.
And where it comes from?
Like why? Woher kommt das und warum?
Because they always said drug
addicts. Yeah, on the death penalty proposal, most of the cases.
Wegen den Drogensüchtigen und den Kriminellen. Beim Todesstrafenvorschlag sind die meisten Fälle, die thematisiert werden, Dinge wie Verbrechen im Zusammenhang mit Drogen oder Kidnapping, aber Vergewaltigung oder Korruption sind nicht Teil der Todesstrafe. Ich denke, wir sollten auch eine Initiative gegen diesen Vorschlag der Todesstrafe machen. Vielleicht nach dem ganzen War on Drugs, War on Poor. Sie sagen, Sie haben einen Vertrag, zwischen 3 bis 6 Leute pro Tag zu killen, in diesem War on Drugs. Die Todesstrafe. Sie haben diese tägliche Anzahl an Leute vorbestimmt, die die Todesstrafe verhängt bekommen. Das ist sehr grausam.
Also ist das irgendwie ein weiterer Schritt innerhalb von diesem Prozess gegen die Armen?
Another form of repression. That penalty law will pass. Because it will always targeting the poor, not the big businessmen who are destroying.
Ja, ich denke schon. Eine weitere formale Unterdrückung. Wenn dieses Gesetz durchkommt, weil es wird immer bei den Armen anfangen. Man kann die Leben nicht zurückbringen, besonders mit den Drogen. Die Drogen sind auch immer hier, das kann man nicht stoppen. Aber die Leben kann man nicht zurückbringen. Ich habe Leichen in den Straßen gesehen, sehr erschreckend. Ich möchte nicht einmal mehr aus dem Haus gehen und auch nicht die Nachrichten sehen. Ich werde wirklich paranoid. Wenn draußen ein Lärm zu hören ist, denke ich, jemand wird getötet. Die meisten der 8000 Menschen, die in der letzten Zeit umgebracht wurden, wurden von den Riding Tandem und Big Kilante getötet, die Helme tragen. und du weißt nicht, wer dein Feind ist. Sie fahren auf Motorrädern und plötzlich erschießen sie dich, auch wenn die Polizei in der Nähe ist. Sie werden nie erwischt. Es gibt auch noch immer keine, beziehungsweise nur ganz wenige, die verhaftet wurden wegen diesen Morden. Aber es ist keine große Sache, also kein großes Thema. Wir versuchen, Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, darüber nachzudenken, wie sich die Gemeinden gegen diese Morde verteidigen können. Es gab einige Gemeinden, die Checkpoints errichtet haben, nicht die Polizei. Denn sie wissen, dass auch die Polizei Teil von diesen Ermordungen ist. Um Ermordungen in ihren Gemeinden vorzubeugen, errichten die Leute diese Checkpoints für Riding Tandem oder Leute mit Motorrädern mit Helmen und versuchen herauszufinden, ob es sich um diejenigen handelt, die Tötungen begehen. Einige Gemeinden weigern sich auch, ihre Leute an die Polizei auszuliefern. Es gibt eine Liste mit Menschen, die als drogenabhängig gelten, und die Leute wissen, dass diejenigen Personen umgebracht werden, wenn sie in die Hände der Polizei gelangen. Die Polizei nimmt auch nur diese Namen. Sie interessiert sich nicht für den Hintergrund einer Person oder überprüft, ob diese Person wirklich drogenabhängig ist. Sie haben einfach diese Namen auf der Liste und die Personen werden dann umgebracht.
Example, our friend who got killed here, he was came out on rehabilitation.
Zum Beispiel unser Freund, der hier getötet wurde, kam gerade aus der Reha. Er war seit 2 Monaten aus der Reha zurück in der Gemeinde und wurde dann umgebracht, weil er auf der Liste war. Also sogar nachdem du einen Entzug gemacht hast oder in der Reha warst, existiert weiterhin die Möglichkeit, umgebracht zu werden. In der Gemeinde passiert dies fast täglich. In dieser Nachbarschaft sind es jetzt schon 8 Leute. In der Nacht wird die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet und du siehst niemanden. Im Moment aber kommen die Leute wieder aus den Häusern. Heute siehst du wieder Leute auf der Straße, auch spät am Abend.
But last year it's not at 10 p.m. It's already closed. It's like a ghost town already.
Aber letztes Jahr war um 10 Uhr abends alles dicht. Es war wie eine Geisterstadt. Wenn wir um 12 Uhr von einer Party oder einer Bandprobe nach Hause kamen, waren keine Leute auf der Straße. Die Leute hatten Angst. Sie dachten, sie würden so verhindern, fälschlicherweise als drogensüchtig eingeschätzt zu werden. Oder versuchen so vorzubeugen, dass sie zufällig erschossen werden, weil sie neben jemandem stehen, der erschossen wird. Auch wenn sie die Person nicht kennen, solche Vorfälle gab es. Auch Kinder wurden erschossen. Ein Teil der 8000 Ermordeten waren Kinder. Und ich glaube auch, dass auch Kinder in diesem War on Drugs umgebracht wurden. Kinder im Alter von 3, 5 oder 8 Jahren. Die hatten eigentlich nichts damit zu tun. Sie waren einfach Kollateralschaden.
Kids that like 5 years old. 8 years old. They're not really into that. They just collateral damage.
Maybe to end the interview.
Ja, um das Interview zu beenden, es ist immer interessant zu hören, wie die Situation in anderen Ländern aussieht und Erfahrungen auszutauschen. Aber was würdet ihr sagen, wie es möglich ist, eure Kämpfe zu unterstützen? Und vielleicht habt ihr eigene Vorschläge, wie Leute in der Schweiz eure Kämpfe unterstützen könnten.
On our part, the Etnico Bandido in Push-Up still making a lot of participating in different kinds.
Ja, für unseren Teil, der Etnico Bandido Infoladen partizipiert in verschiedenen Aktivitäten und unterstützt Kampagnen gegen diese Ermordungen oder zum Thema Klima und Umwelt. Diese Themen verfolgen wir noch weiter und der Infoladen läuft immer noch weiter. Es ist unseren Schweizer GefährtInnen überlassen, welche Art von Unterstützung sie uns geben wollen. Ich für meinen Teil möchte noch immer mehr Propaganda drucken, Bücher oder anarchistische Journale. Und wir wollen mehr Magazine drucken, Anti-Killing-Magazine. Diese Dinge können Leute unterstützen. Es ist sehr schwierig, hier zu drucken und zu kopieren. Wir machen viele Workshops in marginalisierten Gemeinden. Diese Aktivitäten können wir machen, wenn wir genügend Zeit und genügend Geld haben, um das Equipment dorthin zu transportieren. Um damit weitermachen zu können, brauchen wir mehr Zeit. Es ist an den Schweizer GefährtInnen zu entscheiden, wie sie uns unterstützen wollen. Wichtig ist, dass sie wissen, woran wir arbeiten. Wir sind interessiert an alternativer Energie. Wenn Sie uns besuchen wollen, sind Sie willkommen hier, um uns zu vernetzen oder an Aktivitäten teilzunehmen oder zusammen zu diskutieren. Oder andere Formen, sich solidarisch zu zeigen mit den Projekten und Initiativen, die wir hier machen.
It's a help. Anything that you can do is also already solidarity. And thank you for you.
Thank you for coming, that interested in such this place.
Ja, vielen Dank für das Interview. Es war sehr schön, mit euch zu sprechen, und wir freuen uns, wieder von euch zu hören.
Konting hayahay, subalit kailangan ipagpatuloy ang hanap buhay, pagkat walang ibang makagagawa nito.
Ja, das war's von den Interviews, die ihr geführt habt. Und jetzt kommen wir zum Schluss noch zu einer kurzen Buchvorstellung, und zwar haben wir hier ein Büchlein, das heißt Anarchist Feminists in the Philippines. Ich habe das gelesen und teilweise ein bisschen übersetzt, und wir möchten euch gerne das jetzt noch in den nächsten 5 bis 10 Minuten vorstellen. In dem Buch, also es ist klein, kompakt und auf Englisch, sie beginnen mit einem kurzen historischen Abriss über den Feminismus in den Philippinen. Das ist ziemlich umfangreich, und dann kommen sie mehr auf die Sprache, zur Sprache, wieso sie das Buch überhaupt schreiben. Es hat auch einige persönliche Beiträge im Büchlein, wie Briefe oder Gedichte. Genau. Und schlussendlich, der Hauptteil des Buches besteht eigentlich aus Interviews, die sie geführt haben. Die Autorinnen gehen auf die Suche, wie verschiedene Menschen sowohl Anarchismus als auch Feminismus sehen, was sie damit für Erfahrungen gemacht haben oder ob die Begriffe in ihrem Leben überhaupt eine reale Rolle spielen. Und sie gehen dabei sehr offen auf sehr unterschiedliche Menschen zu. Es kommen irgendwie Menschen aus allen Altersklassen etc. vor. Und das fand ich bei der Lektüre des Buches sehr erfrischend, dass sie wirklich sich auf die Suche machen, aha, was hat Anarcha-Feminismus in den Philippinen für einen Stellenwert? Was halten verschiedene Leute davon und nicht nur gerade ihr nächster Umkreis? Und jetzt kommen wir auch zu den übersetzten Passagen. Und zwar haben die Leute, also die Autorinnen des Buches, sind auf die Straße gegangen und haben alle möglichen Leute gefragt, was ist Pinayism, das ist ein englisches Wort, und du erklärst uns noch kurz, was damit genau gemeint ist.
Genau, wir haben das kurz nachgeforscht, was damit gemeint ist. Pinayism ist eine feministische Praxis, welche durch die Professorin Alison Tintianko Kubales geprägt wurde. Es ist ein Prozess der Selbstreflexion, der Dekolonialisierung, der Revolution und der Selbstbestimmung. Es hat das Ziel, die Pinay, was heißt philippinische Frau, ins Zentrum des Dialoges zu setzen, und thematisiert die Überschneidungen von Rasse, Ethnizität, Geschlecht, Sexualität, Religion, Spiritualität, Diaspora, Nationalität und Migration und Liebe. Es beinhaltet eine große Verschiedenheit an Theorien und trägt dazu bei, Pinyas psychisch, mental, spirituell, akademisch und politisch zu stärken.
Genau.
Was ist Pinayism? Hier die erste Antwort. Ja, was ist das? Eine Frucht? Das meinte ein Fruchtverkäufer.
Dann von einer College-Studentin, die sagte, ich bin keine Feministin, ich mag Männer wirklich und ich bin kein Männerhasserin, nein.
Ja, eine weitere Antwort war, Feminismus ist ein wichtiges Anliegen, genau wie auch die Rechtsgleichheit. Aber unser Land muss viel wichtigere Probleme lösen, wie zum Beispiel die Menschenrechte, das Recht auf Bildung, auf medizinische Versorgung, ein sicheres Zuhause und so weiter. Es fällt schwer, über Feminismus nachzudenken, währenddem überall um dich herum Gewalt und Korruption herrschen, meinte eine weitere College-Studentin.
Feministinnen, sind das nicht Lesbinnen? Die suchen doch nur nach Aufmerksamkeit, wie die schwulen Menschen, die diese Parade machen. Das war eine eher verstörende Antwort von einem Passanten.
Ich denke, es gibt mehr philippinische Feministinnen als früher. Du kannst sie fast überall sehen. Ich sehe Frauen, die ihr Leben in die Hand nehmen und ihren eigenen Bedürfnissen nachgehen. Und als Frau für sein eigenes Leben verantwortlich zu sein, das kann schon als feministischer Akt gesehen werden, meinte ein Anwalt.
Nur noch eine ganz andere Antwort von einer verheirateten Frau, die sagte, wir Frauen sollten unserer Pflicht, unseren Ehemännern und unserer Familie gegenüber nachkommen. Es liegt in unserer Verantwortung, für unsere Familie zu sorgen. Wenn also etwas schief geht, wenn zum Beispiel ein Mann seine Frau schlägt, ist es nicht nur sein Fehler. Es ist auch der Fehler der Frau, da sie ihre Pflicht nicht erfüllt hat ihrem Mann gegenüber. Sie war keine gute Frau. Deshalb denke ich, wir sollten für unsere Familien sorgen und unsere Verpflichtungen erfüllen, um Probleme zu verhindern.
Okay. Ja. Ja, weitere Antworten ist zum Beispiel, ich bin eine 20-jährige Feministin. Eher neu, da ich bis vor einem Jahr nicht wirklich verstand, was Feminismus ist. Feminismus ist nicht gegen Männer, ist nicht männerfeindlich, enthält keine Slut-Shaming. Feminismus ist LGBTQ-positiv, ist sex-positiv und ist gegen das Patriarchat und für Gleichheit. Als Philippiner denke ich, Feminismus ist in diesem Land wichtig, aber eine feministische Aktion muss ich erst noch sehen, meinte eine College-Studentin.
Dann eine Antwort von einem Künstler, der sagte, haha, es gibt den Satz, dass Feministinnen dem männlichen Gender antagonistisch gegenüberstehen. Diesen Leuten fehlen einfach weitere Informationen darüber, was Feminismus wirklich ist. Deshalb denke ich, wir müssen zuerst alle Filipinos über Feminismus und seine Wichtigkeit aufklären, bevor wir über Feminismus als wichtigen Punkt der Gesellschaft überhaupt sprechen können. Und wenn die Leute erfahren, was echter Feminismus ist, dann müssen wir kein Geld oder Energie damit verschwenden, die Frauen zu befreien, denn sie werden sich selber befreien.
Ja, und hier noch eine Antwort von einem Tattoo-Künstler. Das hängt davon ab, was Feminismus für eine bestimmte Person bedeutet. An einem gewissen Punkt waren alle Menschen schon Opfer von irgendetwas, weil es ist eine Hund-frisst-Hund-Welt da draußen. Wenn du mich fragst, brauchen wir alle ein gemeinsames Verständnis, gegenseitigen Respekt und Mut, um zu überleben. Du brauchst keine Feministin zu sein, um das zu wissen. Du musst einfach schlau sein. Ich bin irgendetwas. Ich bin einfach eine Person und versuche, die beste Person zu sein, die ich sein kann.
Ja, dann noch eine letzte Antwort von einer Yoga-Lehrerin. Vielleicht bin ich eine Feministin, vielleicht nicht. Ich muss zuerst mehr darüber erfahren. Ja, ihr habt vorhin die Antworten auf die Frage, was heißt Pineism, also Feminismus in den Philippinen, für dich. Und den Autorinnen wurde nach diesen Antworten, die ja doch sehr unterschiedlich ausfielen, wurde bewusst, dass viele Menschen in den Philippinen eigentlich nichts mit Feminismus zu tun haben wollen oder oft eher abweisend oder verteidigend reagiert haben auf diese Fragen. Die Autorinnen ziehen auch dabei Parallelen zu Europa, der USA oder Spanien, wo das Attribut Feministin oft auch negativ besetzt ist oder um akzeptiert zu werden mindestens kommerziell oder sexy sein muss. Und schlussendlich kommen sie auf einen Schluss, den ich kurz hervorheben möchte, und sie unterscheiden zwei Arten von Feminismus. Ich konnte das nicht wirklich passend ins Deutsche übersetzen. The feminism of issues and the feminism of our lives. Den feminism of issues beschreiben sie als den offiziellen Feminismus, aber eben auch den kommerziellen Feminismus, der sich verkaufen will. Der angenehme Feminismus, der aber keine echte Veränderung bringt, der an den Akademien und an den theoretischen Konferenzen in den Büchern stattfindet, blöd gesagt. Und den Feminism of our lives ist eben der aus dem realen Leben, der wirklich eine Transformation anstrebt. Sie schließen dann dieses ganze Kapitel ab mit: Auf das Bewusstsein kommt es an, auf die Absicht und das Streben für das Auslöschen von Ungleichheiten, auf den lebendigen Feminismus und nicht auf das Label. Ja, das gefällt mir, der Satz mit dem Label. Und dann haben sie noch eine zweite Reihe von Interviews geführt, wo sie mehr noch auf die Frage des Anarchismus oder des Anarchofeminismus eingehen. Das sind 12 Interviews, die sind jetzt zu lange, um vorzulesen, aber wir lesen einfach mal eines und nachher picken wir noch eine Frage, wenn die Zeit bleibt, heraus.
Genau, die Zeit ist knapp.
Okay.
Also die Frage war, bezeichnest du dich selbst als Anarcho-Feministin und warum?
Ich glaube nicht daran, sich selbst so zu labeln. Der Begriff könnte mich in dem, was ich tue oder nicht tue, einschränken. Aber ich sehe mich selbst als Aktivistin.
Was denkst du über Anarchismus?
Meine Antwort bezieht sich jetzt auf den philippinischen Kontext. Ich denke, dass der Anarchismus dort zu dem geworden ist, was er nicht sein sollte. Als aus der Punk-Subkultur Anarcho-Punk entstanden ist, war das Anti-Autoritäre zuerst noch Teil der Perspektive der Punk-Kultur. Anarchismus hingegen ist weder eine Ideologie noch eine Subkultur. Was die meisten Menschen, sogar die, die sich selbst als AnarchistInnen bezeichnen, nicht verstehen, ist, dass der Anarchismus nicht wie andere Ismus-Wörter ist, nicht definiert werden kann und soll. Anarchismus ist ein Produkt von verschiedenen Dekonstruktionen von Normen und sollte auch als das angesehen werden. Aber die Bewegung ist jung und es braucht ältere Menschen, die sich zusammenschließen und den Anarchismus in den Philippinen zusammen neu schreiben.
Was sind deine Erfahrungen mit anarchistischen Männern?
Diese Antwort haben wir leicht gekürzt. Die meisten Männer, die sich als Anarchisten identifizieren in den Philippinen, sind Schweine mit ein paar Ausnahmen, die den ganzen Bullshit, den sie über Generationen gelernt haben, entlernen konnten. Ja, sie unterscheiden sich nicht von den philippinischen männlichen Chauvinisten. Da haben wir noch einen langen Weg vor uns.
Ist deiner Meinung nach Anarcho-Feminismus für Filipinas relevant?
Als Anarchistin denke ich, es ist das Beste, wir lassen die Filipinas selbst entscheiden, was für sie relevant ist. Unsere Aufgabe ist es, Literatur zu schaffen, zu sammeln, zu verbreiten und im großen Stil Diskussionen anzuregen, in die Richtung einer bewussten Entscheidung.
Fühlst du dich wohl als Anarcho-Feministin?
Als solche bezeichnet zu werden? Ich fühle mich wohl, als menschliches Wesen bezeichnet zu werden. Wir haben uns eine Frage ausgepickt von den anderen Interviews, und zwar war das die Frage, was denkst du über Anarchismus? Wir können ja einfach kurz unsere Lieblingsantworten noch lesen.
Eine Person, von denen wir interviewt haben, meinte, für mich ist Anarchismus ein Prozess des Verstehens. Wie der Kapitalismus und der Staat emotional, psychologisch, finanziell etc. über unser Leben regieren. Anarchismus ist ein Zustand individueller Transformation, wie wir mit unserem Leben umgehen, mit anderen Spezies umgehen.
Dann die Antwort einer Filmstudentin, die in verschiedenen anarchistischen Projekten aktiv ist. Anarchismus ist ein riesiges Thema. Ich denke, seine Ideale sind großartig und ein Aspekt, der mich besonders interessiert, ist der grüne Anarchismus. Ich denke, die Natur kann sehr bereichend sein für eine größere Gleichheit zwischen den Menschen. Denn ein besserer Umgang mit der Natur heißt auch, mehr Menschen bessere Lebensumstände zu geben, wie Essen, ein Zuhause etc.
Ja. Brigida aus der Hardcore-Punk-Szene meinte, abgesehen von Stereotypen, Texten und Theorien nicht viel. Ich habe aufgehört, über Ismus-Wörter nachzudenken, als ich 18 war.
Dann noch eine letzte Antwort von Jung Peris, der macht ein anarchistisches Radio. Der Autor Milan Kundera hat mal geschrieben, der Kampf eines Mannes gegen die Macht ist der Kampf des Gedächtnisses gegen das Vergessen. Anarchismus ist ein Werkzeug, das uns hilft, gewisse Erinnerungen nicht zu vergessen, die für unser Überleben absolut wichtig sind. Ja, das war's von diesen übersetzten Interviews. Ja. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Es ist auch schnell gelesen und ein Mensch kann auch gut einfach irgendwo reinhüpfen und das kapitelweise lesen. Das letzte Kapitel, das Sie noch schreiben, da beschäftigen Sie sich noch konkret damit, welche Änderungen wären nötig, um feministische Themen in der anarchistischen Bewegung zu vertiefen und zu verbreiten. Sie schreiben da alles Mögliche. Ich möchte gerne mit der Antwort von Brigida abschließen, weil Sie haben Ihre Interviewpartner diese Frage auch noch gestellt, welche Änderungen nötig wären und Brigidas Meinung dazu ist. Ein bisschen Ehrlichkeit und eine gute Dosis Bescheidenheit würde allen gut tun. Nicht anzunehmen, dass nur weil du mehr weißt und überzeugt bist, das Beste gefunden zu haben, du auch wüsstest, was das Beste für andere ist.
Genau. Und falls ihr eben so ein Buch wollt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an info.lorafr@immerda.ch. Wir hören noch ein bisschen Musik und kommen nur noch kurz zum Ausblick.
Mag-anak at katribo ang lahat ng narito sa lupa at sa laot at sa langit.
Ja, wir kommen zum Ausblick. Heute Abend ist Trash Party im Kochareal Forever Young mit einer Solibar für die Verhafteten von der Demo gegen die 100 Jahre SVP Jubiläumsfeier. Genau, es gibt Trash-Musik und nur kommerzielle Musik im Kochareal, im Konzertraum an der Rautistrasse 22 und es ist offen ab 22 Uhr.
Dann ist morgen Abend wird die Platte Bausatzkummer von Liften, oder wie sagt man das?
Ja.
Getauft und dies findet in der Gysi in Winterthur statt. Das ist Punkrock aus Zürich und es spielen auch noch Start a Fire aus Stuttgart und anschließend noch DJ. Das Ganze beginnt ab 21 Uhr an der General-Gisange-Straße 31 in Winterthur.
Genau, im Koch gibt es morgen auch nochmals zwei Punk-Bands, Sinlochica und Human Dog Food aus Frankreich. Es beginnt um 22 Uhr, 5 Stutz wie immer und Kochareal an der Rautistrasse 22.
Für die Menschen, die einen musikalischen Wochenendsausflug machen wollen, lohnt es sich nach Biel zu gehen. Dort gibt es ab 21 Uhr Surf Post Punk von Die Irma and Louise und Le Becas. Das Labiu ist an dem Wiedenauweg 38 in Biel.
Oder eine zweite Möglichkeit in Biel gibt es in der Schrottbar. Dort spielen Maldi Kjön aus Mexiko, Geranium aus Frankreich und Löschen aus Zürich. Und der schöne Wagenplatz, wo das Konzert ist, findet ihr an der Elise-Wiesart-Straße 99 in Biel.
In Bern ist noch 30 Jahre Reitschule, 30 Jahre Widerstand. Es gibt Demos, Konzerte, informiert euch da im Internet. Da gibt es alles Mögliche.
Genau, und dann ist noch das Antifa-Rally durch den November. Da gibt es verschiedene Veranstaltungen. Ihr findet mehr unter Hashtag Antifa-Rally. Genau, das wär's von uns. Bis nächste Woche wieder. Wahrscheinlich mit dem Thema Migration, Grenzen und Knäste. Viel Spaß und bis bald.
Tschüss.